Hallo und herzlich willkommen. Für diese Folge solltet ihr euch wirklich warm anziehen. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, wenn ich zu den Lappen gehe, dann bin ich im Keller, da wo meine Waschutensilien sind. Aber wenn du zu den Lappen gehst, dann bist du im hohen Norden.
Ja, und ich kann die Reise zur Nachahmung empfehlen. Also wirklich, wir sind nach Helsinki geflogen und dann haben wir uns in einen Nachtzug gesetzt. Und dann sind wir in Rovaniemi auf dem Polarkreis angekommen, da wo der Weihnachtsmann wohnt. Den haben wir auch besucht. Mhm. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter nördlich gefahren und haben dann eben so richtig den Winter erlebt. Und der tollste Tag war eigentlich der Ankunftstag in Rovaniemi. Da hatten wir dann morgens um 7, dann kommst du aus dem Zug, bist irgendwie müde, wir hatten Schlafwagen, war toll. Dann bist du müde, dann kommst du raus, bist anständig angezogen und dann beißt dich eine Wand aus Kälte von minus 29 Grad. Das ist schon frisch. Und wenn es dann noch windig ist, der Windchill dazu kommt, dann ist die gefühlte Temperatur, glaube ich, gar nicht mehr messbar. Das war wirklich eindrucksvoll.
Der Wind spielt ja gar nicht so eine große Rolle wie Wind bei Luftfeuchte. Ist es da oben denn überhaupt feucht in der Luft? Eher nicht, oder?
Nee, eher nicht.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich wirklich atemberaubend. Du fühlst Kälte.
Ich würde sagen, minus 29 Grad, die sich anfühlen wie minus 29 Grad, reichen schon aus.
Aber es war wirklich eindrucksvoll. Und dann haben wir uns erstmal gefrühstückt irgendwo. Das ging, das war gut beheizt. Und dann gehst du raus und dann machst du einen Spaziergang. Und dann kommt dir der Wind auch noch ins Gesicht. Und die einzige Haut, die die Sonne von mir sehen konnte, war ja meine Nase und meine Backen. Mhm. Und das war aber verdammt auch frisch. Das war wirklich frisch. Also hätte ich einen Schal gehabt, hätte ich den noch ums Gesicht gebunden.
Wie war das? Hattest du eine Kapuze? Hattest du auch so eine zusätzliche, quasi so eine Skimaske auf? Oder wie ist man da angezogen?
Genau, ich habe so eine Mütze geschenkt bekommen, die ich unter meinem Fahrradhelm tragen kann, was sehr angenehm ist. Und da hatte ich dann eben diesmal kein Fahrradhelm, sondern eine normale Mütze oben drüber. Mhm. Und das war dann ausreichend warm. Aber das ist eine Temperatur, wenn du dann spazieren gehst, dann frieren schlicht und einfach die Wimpern und die Augenbrauen ein. Das heißt, du schwitzt dir etwas Schweiß ab, immer. Und da die ja frei sind, sonst siehst du ja nichts mehr, hast du dann hinterher Eiskristalle auf Augenbrauen und Wimpern. Das sieht schon eindrucksvoll aus.
Ja, also Bilder habe ich gesehen, auch von dir übrigens natürlich, aber auch sonst schon. Ist das eigentlich unangenehm, wenn man dieses Eis auf den Wimpern hat, oder merkt man das gar nicht?
Das merkt man gar nicht.
Okay.
Und du gewöhnst dich auch an die Kälte. Nur, das war so kalt, dass wir wenig Fotos gemacht haben. Warum? Weil wir zum Fotografieren mit dem Handy hätten wir einen Handschuh ausziehen müssen. Und das wollte man nicht.
Das macht man nicht, nee.
Das macht man nicht.
Weißt du, es gibt da so eine ganz neue Erfindung. Kamera heißt die. Die hat dann auch so Knöpfe.
Ja, aber die musst du dann aus der Tasche. Nee. Ja, ja. Und mir ist es auch peinlich, dass ich mittlerweile ja wie alle anderen auch hauptsächlich mit dem Handy fotografiere. Aber ist schon praktisch.
Du weißt, ich meine, auch das nur ein Hinweis für dich und alle anderen Boomer, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Du weißt, dass es auch Handschuhe gibt, die so einen Finger so präpariert haben, dass man damit Handys bedienen kann?
Hätte ich mir auch in dem Moment gewünscht, hatte ich aber nicht.
Okay.
Und zu den Handys. Die Handys sind schon besser als ein normaler Fotoapparat. Mein Handy hat Polarlichter fotografiert, die ich gar nicht gesehen habe. Und das ist schon, nein, es ist wirklich so. Wir wollten unbedingt Polarlichter sehen. Es ist uns nicht wirklich gelungen. Und ich war eine Nacht dann unterwegs, also wirklich nachts um 2, habe dann einen ganz, ganz dunklen Ort gesucht und auch gefunden. Und dann sah ich am Himmel so eine, was ist das jetzt? Schwer zu sagen, ist das jetzt grün, wie Polarlichter in der Regel sind, oder ist das eher Streulicht? Und dann habe ich es fotografiert und dann zeigte mein Handy einen Wasserfall aus Licht. Das war wirklich beeindruckend, aber es waren wirklich Polarlichter, aber eben homöopathisch. Und das Handy hat daraus eine allopathische, einen Wasserfall eben gemacht.
Aber egal wie dünn die sind, die Polarlichter, oder dick zu sehen sozusagen, wie transparent oder wie präsent, die Kameras machen immer mehr draus. Also jedes Polarlicht, was man filmt, sieht gefilmt besser aus als live.
Gilt das auch für, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normale Kameras, die keine KI hinter sich haben?
Ja.
Also ich glaube mittlerweile wirklich keine Bilder mehr davon.
Es geht, glaube ich, um die Sensoren und wie die das Licht verarbeiten, das eben anders ist, als wie dein Auge das Licht verarbeitet. Wurde mir von Profis gesagt. Ich selber habe noch nie Polarlichter gesehen und oder fotografiert.
In dem Fall war das Handy sinnvoll, um zu sehen, sind das Polarlichter, diese homöopathischen Lichterscheinungen, die ich da erahne? Die Antwort vom Handy war ja.
Magnus, also wir sind ja auch offensichtlich ein Fotomagazin heute, nicht nur eine Medizinsendung, aber wir sind ja auch ein Reisemagazin und du hast ja überhaupt noch gar nichts gesagt, über den Zug, also ich würde gerne schon mal über diesen Nachtzug da erfahren, der dich zum Weihnachtsmann bringt, und über das Frühstück hast du auch noch gar nichts gesagt. Also die Kulinarik ist bis jetzt auch zu kurz gekommen. Also fangen wir vielleicht beim Zug an.
Der Zug, das ist schon eindrucksvoll, das sind ganz kleine Abteils, Zweierabteils, und dann hast du ein Badezimmerchen und wenn du das Badezimmer zur Seite klappst, hast du hinter dem Badezimmerchen noch eine Dusche, ganz lustig. Mhm. Und es war auf die Minute pünktlich. Und auf dem Rückweg sind wir dann von Rovaniemi tagsüber, 9 Stunden glaube ich oder 10, weiß ich gar nicht mehr genau, sind wir dann von dort durch die Schneelandschaft, durch die unglaubliche, lange, große, unendliche Schneelandschaft wieder zurück nach Helsinki gefahren. Auch hier Minuten pünktlich. Dazu muss ich aber erwähnen, dass wir ein Jahr zuvor dieselbe Reise gemacht hatten und da lief es etwas anders. Wir sind in Helsinki gewesen, dann sind wir durch die eiskalte Stadt gelaufen, dann kamen wir am Bahnhof an, weil wir gedacht haben, wenn wir um 11 Uhr losfahren, vielleicht steht der Zug schon um 10 Uhr da, tat er aber nicht. Stattdessen war auf der Anzeigetafel Abfahrt 23.05 Uhr und dahinter war ein ganz kleines Fragezeichen. Das war um 0.05 Uhr da auch noch und um 1.05 Uhr, um 2.05 Uhr und um 3.05 Uhr.
Und gab es jenseits des Fragezeichens irgendeine Auskunft?
Nein.
Aber es gab schon eine beheizte Wartehalle oder ein Restaurant?
Es gab eine beheizte Wartehalle, die aber wegen Umbaumaßnahmen keinerlei Sitzmöglichkeiten bot. Das heißt, es waren mehrere hundert Leute, die von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens perspektiv- und informationslos auf dem Boden saßen und auf einen Zug warteten, der vielleicht kommt. Mhm. Es war so kalt, dass ein Kraftwerk irgendwie alle Viere von sich gestreckt hatte und die Züge oder irgendeinen Teil der Bahn keinen Strom mehr hatte. Nur, wir bekamen keinerlei Informationen. Null. Das ist ein Moment, in dem man sich in die Deutsche Bahn verliebt. Also mein allerschlimmstes Zugerlebnis war nicht mit der Deutschen Bahn, sondern eben mit der finnischen Bahn. Und es war auch nicht die Fahrt von Helsinki nach Rovaniemi, sondern es war die Fahrt von Rovaniemi nach Helsinki eine Woche später. Da kamen wir nämlich dort zum Bahnhof und es war erstaunlich ruhig. Und es waren erstaunlich wenig Leute da. Also eigentlich waren ganz wenig Leute da. Und dann hing da ein Zettel, zwei streng genommen, einer auf Finnisch und einer auf Englisch. Wegen des Streiks fallen heute alle Zugverbindungen aus. Aber zum Trost bekam ich dann eine halbe Stunde später eine E-Mail, dass die Kosten von der Bahn erstattet werden. Aber uns vorher eine E-Mail zu schicken, dass der Zug nicht fährt, das fand dann auch nicht statt.
Wann in der Nacht hat sich dein Gefühl, ach, der kommt bestimmt verspätet, gewandelt zu, ach, das wird wohl nichts?
Es war immer ambivalent, weißt du? Hoffnung wider alle Hoffnungen. Also irgendwie nimmst du ja jede Bewegung irgendeines Menschen mit einer Uniform als Ermutigung wahr. Jetzt kommt der Zug, tat er aber nicht. Also die finnische Bahn, also Züge können ausfallen und Streiks können stattfinden. Aber die Information der finnischen Bahn vor einem Jahr war so unterirdisch, wie ich es hier in Deutschland nicht für möglich halten werde. Gar nicht. Das war wirklich schlimm. Diesmal funktionierte alles auf die Minute genau.
Also ich bin normalerweise jemand, der immer gute Erlebnisse mit der Bahn hat, aber als in München mal dieses eine Stromkabel durchtrennt wurde und es hieß, dass alle Züge ausfallen oder wahrscheinlich ausfallen und ich nicht wusste, ob ich dann besser noch bis zum nächsten Tag bleibe oder doch abreisen kann, da habe ich mal eine halbe oder dreiviertel Stunde in einer Hotline-Warteschleife gehangen, bis dann die Dame an der Hotline sagte, nee, also wir haben keine besseren Informationen, als Sie im Internet finden können, da hätten Sie ruhig auch da weiter können. Da sage ich, ja, aber da steht ja gar nichts, was jetzt passiert. Ja, genau das weiß ich auch. So. Und dann war das so, dass abends dann der Zug fuhr, nachdem der vorher aber angesagt wurde, dass der Zug nicht fährt. Also es hieß dann, fällt aus. Dann habe ich also gesagt, gut, ich bleibe noch in München. Dann wurde kurzfristig 10 Minuten, bevor, da hätte ich nie mehr das zum Bahnhof geschafft, gesagt, nee, der Zug fährt doch. Und dann war es aber so, dann konnte ich während der Zug fuhr und ich sagte, ich will das Geld zurückerstattet haben, weil der Zug fuhr ja noch. Und nachdem der Zug beendet war, hieß es, ja, der ist ja planmäßig gefahren, da gibt es auch keine Erstattung.
Das Problem ist doch wirklich die Information häufig. Also, dass ein Zug nicht fährt, ist das eine. Aber dass man nicht in der Lage ist zu sagen, ob der Zug fährt oder ob der Zug nicht
fährt,
ist doch
viel schlimmer. Naja, ich finde es aber genauso blöd zu sagen, der Zug fährt auf gar keinen Fall. Und dann
ja, Moment, das meine ich sagen, doch.
Er fährt doch.
Wenn sogar die Unzuverlässigkeit unzuverlässig informiert wird, dann wird es zum Problem.
Genau. Zwei Minus werden hier kein Plus an dieser Stelle.
Das möchte so ich ist ganz es. Ausdrücklich genau, sagen, ja? Genau. Und bei der finnischen Bahn war es eben so, wir erfuhren nichts. Wir erfuhren zweimal gar nichts.
Wenigstens keine Fehlinformation.
Ja, genau. Nach der Logik, dass eine Uhr, die steht und gar nicht läuft, besser ist als eine Uhr, die falsch geht, weil sie ja zumindest zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt. Genau. Nach dieser merkwürdigen Logik hast du recht. Aber nur nach dieser Logik. So. Und jetzt glaube ich, ich muss noch hinzufügen, beim letzten Mal fuhren wir dann mit einem Doppeldeckerbus mit den letzten 4 Plätzen, die frei waren. Und das war ein Bus, den sie offensichtlich aus dem Depot geholt hatten. Und das war eine grauenhafte Fahrt. Es war eng und es war eiskalt. Und statt in einem Panoramawagen das Essen zu genießen, fuhren wir dann wirklich bis in die Nacht hinein auf der Autobahn. Und dann guckst du nach einer Stunde auf die Uhr und denkst, das geht ja überhaupt nie vorbei.
Niemals.
Niemals.
Und da, jetzt zum Frühstück in Rovaniemi. Also in Finnland stelle ich mir das Frühstück vor, so eine Scheibe Knäckebrot und eine Flasche Wodka. So stelle ich mir das vor.
In Finnland kriegst du vor allen Dingen immer Refill. Das heißt, du kaufst einen Kaffee und du kannst den Kaffee dann an einer Kanne nachfüllen. Und das tun die Finnen auch. Die Finnen sind, glaube ich, die weltweit größten Kaffeetrinker oder so ähnlich. Und erstmal trinkst du viel Kaffee. Und darüber hinaus ist alles so irgendwie internationalisiert, dass da gar nichts Typisches mehr ist.
Okay.
Mhm. Also kulinarisch lohnt sich Finnland, aber eben erst ab dem Mittag- oder Abendessen. Zum Frühstück ausdrücklich nicht.
Ah ja, dann natürlich noch so eine Sache. Also du sagst ja, in Rovaniemi wohnt der Weihnachtsmann. Jetzt habe ich aber mal mit einem Postbeamten in der Stadt Himmelfort gesprochen. Der behauptet, der Weihnachtsmann wohnt bei ihm. Der beantwortet da sogar Briefe. Das musst du jetzt aber doch nochmal...
Na Moment, das kann ja deswegen nicht sein, weil ich den Weihnachtsmann in Rovaniemi gesehen habe. Also das ist ja nun offensichtlich Quatsch.
Könnte das sein, dass es vielleicht zwei Wohnsitze gibt?
Was? Ich verstehe überhaupt nicht, was du inhaltlich meinst. Die Finnen hatten den genialen Gedanken, auf dem Polarkreis, und Rovaniemi liegt eben direkt neben dem Polarkreis, auf dem Polarkreis den Weihnachtsmann anzusiedeln. Und dort haben sie ein Weihnachtsmann-Dorf gebaut. Und das ist zum Schreien. Es gibt innerhalb dieses Weihnachtsmann-Dorfs zwei Weihnachtsmänner in Dauereinsatz. Und da kannst du dann vorbeigehen und dann kannst du dich mit dem unterhalten.
Moment. Jetzt ist doch die ganze Sache schon aufgeflogen, ne? Zwei Weihnachtsmänner.
Ja, Moment. Du hast aber lange gebraucht für die Reaktion. Es gibt zwei Häuser, in denen jeweils der Weihnachtsmann wartet. Aber vielleicht springt er von einem zum anderen Ort oder so. Aber er macht das dann offensichtlich sehr schnell. Und mit dem einen haben wir uns dann unterhalten. Das war ganz lustig. Der kann also in allen Sprachen der Welt guten Tag sagen und wie heißt du denn und solche Sachen. Und das ist schon irgendwie witzig gemacht. Aber es ist natürlich furchtbar kitschig. Mhm. Unglaublich kitschig, aber das ist vor allen Dingen unter Asiaten sehr, sehr beliebt. Also du siehst ganz viele asiatische Leute da rumlaufen. Und dann gibt es eine Sache, die ist schön. Dann haben sie ein Postfach, also ein ganz großes Regal. In diesem ganzen großen Regal siehst du Briefe an den Weihnachtsmann. Und dann steht darunter, von wo die kommen. Dann siehst du eben meinetwegen Deutschland, das ist ein großes Fach. Und dann siehst du Polen und dann siehst du, aber dann siehst du auch die ein oder andere Malediven. Und da liegt dann auch ein Brief drin oder eine Seychelle oder sowas. Das ist ja cool. Wirklich lustig. Die schreiben an den Weihnachtsmann in Finnland und dann kriegt der Weihnachtsmann in Finnland diesen Brief. Und die beantworten die dann auch.
Das machen dann aber nicht nur die beiden. Ich nehme an, das beantworten Leute, die die Sprache studieren.
Wie so, die beiden? Du meinst den einen, der von dem einen zum anderen Ort springt.
Genau, das machen dann also wahrscheinlich Sinologen oder Japanologen, die im ersten Semester sind und ja.
Davon ist auszugehen. Aber das ist natürlich schon auch irgendwie eine...
Witzig.
Ja, das ist lustig eigentlich. Und für Kinder ist es toll und du darfst dich nicht fotografieren selbst, aber du darfst dich fotografieren lassen. Das kostet dann natürlich nicht unerheblich. Aber es ist trotzdem eine witzige Idee.
Ah, ein Selfie gibt es nicht?
Nein, das darfst du nicht machen.
Bei Weihnachtsmännern wäre es ja wahrscheinlich eher ein Elfie, ne?
Ja. Und dann siehst du, und das ist auch ganz süß, dann siehst du in diesem großen Raum, wo die Postfächer sind, dann kannst du an den Weihnachtsmann dort schreiben. Und dann siehst du kleine Kinder, also die schon schreiben können, die dann mit elterlicher Hilfe einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben. Und die ganze Ernsthaftigkeit der Welt ist auf ihren Gesichtszügen. Das ist auch schön.
Das ist
süß. Also es ist furchtbar kitschig und es ist auch alles überhaupt nicht billig, aber es ist schon auch irgendwie schön. Und der Weihnachtsmann, mit dem wir gesprochen haben, war ein echt netter Kerl.
Wir wollen trotzdem noch zu einem medizinischen Aspekt kommen oder zumindest, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Medizin und Ratgeber. Also ich finde, im ARD-Mittagsmagazin könntest du sehr gut als Arzt auftreten.
Ja.
Und dann
ja.
Leute beraten in Sachen Handschuhe, weil da hast du was vorbereitet.
Ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, schon ein bisschen älter, aber das macht in dem Fall gar nichts. Die haben verschiedene Handschuhe getestet.
Ja.
Und dann taucht in der englischen Studie ein Begriff auf, den ich jetzt auch schon wieder nicht mehr weiß, für Fäustlinge, den habe ich mir dann übersetzen lassen.
Ja, ja.
Und die haben tatsächlich Handschuhe, verschiedene Exemplare und Fäustlinge getestet. Mhm. Und haben festgestellt, also Fäustlinge kenne ich überhaupt nicht mehr, die hatte ich als kleiner Junge, aber dann nie wieder.
Mittens heißt es übrigens auf Englisch.
Mittens, genau. Und die haben einfach festgestellt, dass die Fäustlinge sehr viel besser die Hände wärmen, die Finger wärmen, als ein normaler Handschuh. Das ist auch ein bisschen logisch, weil die Fäustlinge ja einerseits, da wärmen sich die Finger ja gegenseitig. Und andererseits ist die Oberfläche von einem Fäustling natürlich sehr viel geringer als die Oberfläche von 5 einzelnen Fingern. Sodass du da einfach sehr viel mehr Wärme über die Oberfläche abgeben kannst bei normalen Handschuhen. Und die haben festgestellt, und das hat dann die, es gibt Dinge, die gibt's gar nicht, die Wilderness Medical Society empfiehlt das seit Jahren. Die Wilderness Medical Society empfiehlt eben diese Fäustlinge auch, weil sie die Finger besser wärmen und genauso gut wärmen wie elektrisch beheizte Handschuhe. Insofern ein Appell für Fäustlinge.
Und wenn man dann auch noch, ich weiß, es gibt da Tierfreunde, die das nicht mögen, aber wenn man dann Fäustlinge aus Leder hat, mit echtem Fell innen, das ist sowieso ein absoluter Knaller.
Genau, und jetzt habe ich noch eine weitere Sache, die ich in dem Rahmen zufällig gefunden habe.
Ja.
Das heißt ja immer, setz dir eine Mütze auf, sonst wird der Körper ganz kalt. Mhm. Und daraus entsteht irgendwie die Vorstellung, dass also der allergrößte Teil der Wärme über den Kopf abgeht.
Ja. Ja, das hat mir meine Mutter tatsächlich auch so, ich will jetzt nicht beigebracht sagen, weil ich vermute, dass es nicht stimmt.
Ja, aber eben doch beigebracht. Und wie testest du sowas, indem du Testpersonen, freiwillige Testpersonen
erfrieren lässt?
Wie tust du das am effektivsten? Wenn du Temperatur verlieren willst, dann tust du das an der Luft ganz gut, aber im Wasser ja noch viel besser.
Also in kaltes Wasser?
Ja, ja.
Aber die müssen doch unter Wasser auch atmen. Also wie haben die es gemacht? Schnorchel oder was?
Ja, Schnorchel. Ah, ja, okay. Genau, ich weiß nicht, ob du das kennst. Schnorchel ist ein kleines Plastikröhrchen, durch das du atmen kannst. So, und dann haben die eben Testpersonen eine halbe Stunde in 17 Grad kaltes Wasser getaucht. Oder die haben sich selber getaucht, ne, wohlgemerkt. Und die Hälfte von denen hatte auch den Kopf unter Wasser und die andere Hälfte nicht. Und jetzt ist es ja so, dass ich glaube, die Kopf, warte mal, nach der 9er-Regel sind das, glaube ich, 9% der Körperoberfläche sind Kopf. Und jetzt würde man ja eben erwarten, dass eben ungefähr 9% mehr Wärme abgegeben wird. Es sei denn, deine Mutter und meine Mutter und alle Mütter dieser Welt haben recht und sagen, dass über den Kopf sehr, sehr viel Wärme abgegeben wird und dann wird dann eben 40% oder 50% mehr Wärme abgegeben.
Ja, oder lass es 15 sein, wäre immerhin noch auch richtig, was die uns beigebracht haben.
Genau. In Wirklichkeit sind es 10. Nach 30 Minuten verlieren diejenigen, die auch den Kopf unter Wasser haben, also das Gesicht und den Hinterkopf und eben den gesamten Kopf, verlieren die Personen, die den ganzen Kopf unter Wasser haben, 10% mehr Wärme als diejenigen, die den Kopf über Wasser haben. Und möglicherweise auch geschützt. Also ich meine, wenn der dann an der Luft Wärme abgibt, ist ja auch nicht ganz unlogisch. Ich stelle mir vor, dass da Leute in Badehose oder Bikini im Wasser sind und oben richtig eingepackt mit einer, was weiß ich, Wollmütze, wie auch immer. Aber jedenfalls, der Unterschied ist eben nicht, wie man denken würde, nach der Erziehung irgendwie ganz viel Unterschied, sondern der Unterschied ist genauso groß, wie man ihn erwarten würde anhand der Oberfläche des Kopfes. 10% mehr. Also ist es schon gut, eine Mütze aufzusetzen. Und es ist schon super gut, eine Mütze aufzusetzen, die die Ohren schützt. Was man übrigens auch in der Sauna tun sollte. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck. Wir verlieren über den Kopf offensichtlich nicht wahnsinnig viel Wärme, aber den Ohren kann schon sehr kalt werden oder sie können erfrieren, weil die Ohren eben sehr schlecht durchblutet sind.
Okay, aber die Stirn runzelte ich, als du mir von der Sauna und der Mütze erzählt hast. Das ist jetzt dadurch noch nicht erklärt.
Doch, eigentlich schon. Wenn die Ohren ganz schlecht durchblutet sind, dann ist es logisch, dass die, wenn die wirklich einer kalten, sehr kalten Temperatur, wenn du in Rovaniemi im Winter aussteigst, dann ist es logisch, dass die Ohren einfach viel zu kalt werden oder vielleicht sogar erfrieren.
Ja. Und jetzt zur Sauna.
Ja, das ist dasselbe Effekt. In der Sauna ist es
umgekehrt. Weil die Ohren so heiß werden, meinst
du? Ja, genau. Ah, okay. Ich liebe Finnland, erkennbar. Ich war mal in Helsinki in einer Sauna Soira, das ist die traditionellste aller Saunen, da musst du aber Mitglied sein oder du kennst jemanden oder wie auch immer. Und da war ich mit einer Gruppe von alten Männern in der Hot-Sauna. Und wenn die heiße Sauna sagen, dann meinen die das ganz anders als wir.
Dann meinen die 99,7 Grad mit 5 Aufgüssen pro Minute.
Das war ein ganz, ganz bizarres Erlebnis. Das war eine Sauna, die hatte, glaube ich, 110 Grad.
Wie bitte?
Ja, 110 Grad, holzgeheizt. Aber das Entscheidende ist ja die Luftfeuchtigkeit. Ja? Und dann sitzen da Leute und die haben eine Mütze auf. Die sind also sozusagen nackt bis auf die Mütze. Und dann denkst du dir ja wirklich, also die haben ja wirklich voll, also, ne? Mhm. Und dann sitzt du da und dann bemerkst du nach kurzer Zeit, dass du den Kopf so ein bisschen runter hast und die Ohren mit deinen Händen bedeckst, weil die Ohren tun dir weh.
Ja, glaube ich. Ich würde auch nicht in 110 Grad Sauna reingehen eigentlich.
Ach doch, 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 doch. Und dann kommen Leute rein, also es war eine Männersauna, an dem Tag war es eine Männersauna, und dann kommen Leute rein und dann sagen die, und dann sagen die anderen alten Männer in der Sauna, jojo, und dann macht er einen Aufguss.
Das hast du schon mal erzählt, ja.
Jo, das war schon beim ersten Mal schlimm, aber beim dritten Mal war es wirklich ganz und gar schlimm. Und spätestens in dem Moment verstehst du, dass eine Mütze im finnischen Winter genauso wichtig ist wie in der finnischen Sauna, in Sauna Soira in Helsinki.
Also ich möchte auch sagen, dass deine rekonstruierten künstlichen Ohren, die du hast, hervorragend gelungen sind. Ja, also das. Ja,
sie sind etwas groß, nicht wahr? Aber das habe ich von meinem Vater. Aber grundsätzlich finde ich sie auch ganz natürlich.
Ich wollte noch zur Ehrenrettung unserer Mütter, wollte ich noch schreiten und sagen, vielleicht haben sie ja das zwar unwissenschaftlich ausgedrückt, was sie meinten, aber vielleicht haben sie doch was Cleveres gesagt, weil in der Regel geht man ja angezogen raus. Also man hat ja fast überall irgendetwas an, ja? Und die Hände kann man in die Tasche stecken. Den Kopf kann man nicht so gut in die Tasche stecken. Das heißt, so wie man rausgehen würde, wenn man ja sowieso normal bekleidet ist, wenn man den Kopf aber nackig lässt, könnte es schon sein, dass natürlich ein ganz großes Einfallstor, eine sogenannte Kältebrücke des Körpers da existiert. Und vielleicht haben sie einfach das gemeint, dass wenn man eben so angezogen ist und dann den Kopf nackt lässt, dass das eben kein guter Rat ist.
Meine 10% beziehen sich also auf die zugegebenermaßen etwas weltfremde Situation, dass wir nackt durch Berlin spazieren gehen.
Nackt im Wind, wie es in einem schrecklichen Lied heißt.
Nackt im Wind, nackt im Wind, kenne ich nicht das Lied. Dass wir nackt im Wind durch Berlin spazieren und einer von uns beiden eine Mütze auf hat und der andere nicht. Und dann verliert derjenige mit der Mütze 10% weniger Wärme. Zugegebenermaßen ist die Situation kein Alltag, jedenfalls nicht in meiner Welt.
Und ich würde dir vorschlagen, dass wir das natürlich auch im Sinne einer realistischen Forschung jetzt mal machen, das Experiment. Allerdings verstoßen wir da gegen mehrere Gesetze, also lassen wir das einfach.
Ich weiß gar nicht, verstoßen wir gegen Gesetze, wenn wir nackt durch Berlin laufen?
Ich glaube, es wäre Erregung öffentlichen Ärgernisses, so wie wir beide aussehen.
Der Nachsatz war nicht der unwichtigste. Stimmt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.